ARD. SWR Kultur. Forum.
Die große Trockenheit, wie stoppen wir die Wüstenbildung? Das ist heute unser Thema. Ich bin Susanne Henn. Hallo. Wüsten dehnen sich weltweit aus. Je nach Schätzung und Definition bedecken Wüsten und Trockengebiete zwischen einem Sechstel und einem Drittel der Erdoberfläche. Betroffen sind alle Kontinente, vor allem aber, wie so oft, der afrikanische. Einer der Hauptgründe ist die menschliche Nutzung. Der Klimawandel und Kriege verstärken die Entwicklung noch. In der Mongolei findet zurzeit, kaum beachtet, die UNCCD COP17, eine Konferenz der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, statt. Welche Folgen hat die zunehmende Wüstenbildung für Umwelt und Menschen? Wie können wir die Entwicklung aufhalten? Und wer zahlt? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Dr. Stefan Kröppelin, Geologe und Wüstenforscher. Er hat an der Uni Köln in der Forschungsstelle Afrika gearbeitet und im Laufe seines Lebens rund 10 Jahre in der Wüste verbracht. Flavia Marat, sie ist Referentin für Umwelt und Klima bei der Hilfsorganisation World Vision, und mit Professor Andreas Fink, Meteorologe und Klimaforscher am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Herr Fink, die Wüstenbildung, wir haben es gerade gehört, schreitet voran. Sind das neue Wüsten oder dehnen sich die bestehenden einfach aus?
Also die Antwort lautet beides. Wir sehen durchaus Regionen, die bisher nach der Definition noch keine Wüste sind, aber durch den Klimawandel, durch die zunehmenden Austrocknungen, und hier spreche ich von abnehmenden Niederschlägen und erhöhten Temperaturen, zur Wüste werden können. Ich nehme mal ein Beispiel in Südostspanien. Da gibt es eine Region, Cabo Gato, die ist schon jetzt sehr trocken. Im Mittelmeerraum sind wir uns ziemlich sicher, dass die Niederschläge in den nächsten Jahrzehnten abnehmen werden. Also dort kann es zur Wüstenneubildung kommen. Es gibt dann aber auch am Rändern der großen Wüsten Wüstenneubildungen. Und zwar spreche ich da von dem Nordrand der Sahara im Mittelmeerraum. Da ist derselbe Grund, weniger Winterniederschläge. Es gibt allerdings auch, das will ich auch betonen, Wüstenregionen, Ränder, wo es möglicherweise feuchter wird, wo die Wüste also sich zurückzieht. Und da möchte ich als Beispiel den Südrand der Sahara nennen.
Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ob sich diese Entwicklung auch wieder rückgängig machen lässt oder selber rückgängig macht. Aber zunächst mal an Sie, Herr Kröppelin, die Frage. Die allermeisten Menschen assoziieren Wüste mit lebensfeindlich. Sie auch?
Ja, natürlich. Also Wüsten, und es gibt natürlich die Heißwüsten, die ja bis 50 Grad Celsius im Schatten haben. Schatten gibt's ja da überwiegend keinen. Oder die Kaltwüsten, die dann eher bei minus 50 Grad Celsius liegen. Die sind natürlich die extremsten Umweltbedingungen, abgesehen von den Meeren natürlich. Und deswegen gibt's ja den alten Spruch, die Wüste verzeiht keine Fehler. Und das ist ganz klar, dass man also gerade, wenn man in den Extremwüsten arbeitet, schon extrem vorsichtig sein muss und man muss extrem abgehärtet sein und man muss eben sehr enthaltsam sein und mit ganz wenig Wasser auskommen, mit ganz wenig Nahrung. Und deswegen hat der berühmte Sahara-Forscher Theodore Monod gesagt, also auf Französisch, sustin et abstin, also halte durch und enthalte dich, so als Motto für diejenigen, die in der Wüste leben oder dort forschen.
Frau Marat, für die Menschen, die dort leben, nicht nur arbeiten, sondern dort leben, was für ein Leben ist das in der Wüste?
Also Wüsten bzw. Wüstenbildung sind nicht nur ein Umweltproblem, und für viele Familien bedeuten sie den Verlust ihrer Lebensgrundlage, Ernährungssicherheit, Zukunftsperspektive, weil wenn Böden ihre Fruchtbarkeit verlieren, dann fallen Ernten aus, Wasser wird knapp und Einkommen brechen weg. Und besonders Kinder leiden darunter, weil Hunger und Malernährung zunehmen. Und in unserer Arbeit, zum Beispiel bei World Vision, sehen wir das immer wieder. Und wenn Menschen ihr Land, ihre Boden verlieren, dann verlieren sie nicht nur Nahrung, sondern auch Einkommen und auch Hoffnung und Zukunftsperspektiven.
Wenn man nach Zahlen sucht, dann findet man sehr unterschiedliche Zahlen darüber, wie viel Fläche auf der Erde von Wüsten bedeckt ist und was eine Wüste ist. Fangen wir mal mit der Definition an, Herr Kröppelin. Was ist eine Wüste und wie unterscheidet sie sich von einem Trockengebiet?
Ja, also Wüsten, das ist halt wie bei allem eine Definitionsangelegenheit. Und da gibt es Unterschiede, zum Beispiel jetzt für die Sahara zum Teil eben annimmt eben 100 bzw. 150 Millimeter Jahresniederschlag bei einer Verdunstung, die ja in tausenden Millimetern zu berechnen ist. Und das ist der Unterschied. Und es ist halt nach wie vor, es gibt immer die einfachsten Faustregeln. Und eine ist eben, eine Wüste wird oder eine Halbwüste, wenn man nicht mehr von Strauch zu Strauch springen kann. Das sind so umgangssprachliche Definitionen. Und sonst muss man ganz genau sagen, von welcher Wüste man spricht. Also für die Sahara ist hyperarid, da wo wir ja hauptsächlich gearbeitet haben, die östliche Sahara, der größte, extremste Trockenraum der Erdoberfläche, dass dort halt unter 2 Millimeter Jahresniederschlag im langen Mittel als hyperarid gelten. Wenn man dann nach Australien geht, da ist bei denen 250 Millimeter Niederschlag hyperarid, zum Teil auch in Südwest-USA, bei den Niederschlägen, die ja überhaupt keine im engeren Sinn echte Wüsten sind, sondern eher Halbwüsten. Und so ist es Definitionssache. Aber natürlich spielt der Niederschlag die Hauptrolle und dann kann man über die Vegetation Definitionen vornehmen, welche Pflanzen noch in welchen Zonen leben und welchen durchschnittlichen Niederschlag brauchen die, bevor sie absterben. Und das ist also ein langes akademisches Thema.
Aber ein Trockengebiet hat noch eine gewisse Vegetation.
Ja, im weitesten Sinne natürlich. Wie gesagt, wenn also in Australien 250 Millimeter hyperarid sind, da ist alles bedeckt. Das ist ja auch wie den USA-Wüsten, wo da Kakteen wachsen und alle möglichen, die ja wirklich viel Niederschlag brauchen. Und es gibt halt wirklich ganz wenige Extremräume. Und da gibt's natürlich auch keine Besiedlung und keine Nutzung. Also da, wo es wirklich trocken ist, wie in der Ostsahara, in diesem Riesenbereich, der ja also je nach Definition auch 1,5 Millionen Quadratkilometer ausmacht, also 5-mal so groß wie Deutschland, wo die Bevölkerungsdichte null ist, wirklich null. Und da gibt's, wenn überhaupt, dann Nomaden, die da durchziehen mit Kamelen unter extremsten Bedingungen. Aber da ist Bevölkerungsdichte null. Und wenn man spricht eben von Wüsten, auch in der Sahara, die ja größer ist als die Vereinigten Staaten von USA. Und je nach Definition wohnen da in den, sagen wir, wüstenartigen Gebieten vielleicht 1 Million Menschen. Und die meisten natürlich dann, je weiter man in den Süden kommt, hin zur Sahelzone, zu dem Wüstenrandsaum, da gibt es erst ein paar Dörfer, dann gibt es mehr Dörfer und dann gibt es Städte. Und die wachsen natürlich groß. Aber in, sagen wir mal, im engeren Sinne ist die Bevölkerungsdichte extrem gering.
Herr Fink, welche Länder sind denn am meisten von der Wüstenbildung betroffen?
Also ich würde da einmal grob, wenn man auf den Planeten schaut, sagen, Länder, die in den Subtropen liegen, ungefähr um 30 Grad Nord, 30 Grad Süd. Diese Zonen und insbesondere Richtung den Polbereichen sind am stärksten davon betroffen. Beispiel nur mal auf einer Karte zu sehen, das ist der nordafrikanische Raum, Teile des Mittelmeeres, natürlich nicht das Mittelmeer, aber die angrenzenden Länder, Südwesten der Vereinigten Staaten, die Südspitze von Afrika um Kapstadt herum und auch eben Zonen in den Tropen. Und da ist auch zu nennen das Horn von Afrika, also die Länder Somalia, Kenia und Teile von Äthiopien. Das sind so auf meiner persönlichen Weltkarte die Regionen, in denen Verwüstung droht. Vergessen hatte ich übrigens bei den Subtropen noch Australien.
Warum gerade dort?
Weil der Klimawandel, die Klimaprojektion bezüglich jetzt insbesondere des Parameters Niederschlag in den meisten Regionen eine relativ hohe Unsicherheit, was die Veränderungen anbetrifft, aufzeigt, außer eben in diesen eben genannten Regionen, wo also die Modelle alle einen Konsensus haben, dass es trockener wird. Und da können wir dann auch nach außen gehen. Es steht auch in diesem sogenannten IPCC-Report, dass es eben dort eine große Gefahr gibt, dass es trockener wird. Ich möchte aber noch einen Punkt hier nochmal betonen. Es ist nicht nur der Niederschlag, der für diese klimatische Wasserbilanz, also wie viel Niederschlag fällt, wie viel kann potenziell verdunsten. Da kommt ja auch noch die Verdunstungskomponente hinein. Und was wir da beobachten, ist eben über den Landregionen eine geringere Feuchte, relative Feuchte, mehr Verdunstung. Wir sagen immer so salopp in der Meteorologie, die Atmosphäre wird durstiger. Und gerade in diesen Regionen, die ich nannte, ist diese Sache weniger Niederschlag, mehr Verdunstung, wenn denn Wasser in der Vegetation in dem Boden ist, maßgeblich dafür, dass wir sagen können, da gibt es eine hohe Gefahr der Verwüstung.
Jetzt hatten wir gerade als einen Faktor den Klimawandel, der ist menschengemacht. Welche Verantwortung tragen denn Länder, die einen hohen Ressourcenverbrauch haben? Also unter anderem wir jetzt in Westeuropa, Frau Macher.
Also sehr, die Ursache von Wüstenbildung sind auch sehr komplex. Und was vorantreibt die Wüstenbildung? Ja, die Ursache sind sehr vielfältig. Und wir im globalen Norden, also in den industriellen Ländern, wir haben viele Verantwortung dafür. Und diese Ursache sind zum Beispiel Entwaldung, Übernutzung von Boden, nicht nachhaltige landwirtschaftliche Systeme wie Monokultur oder Nutzung von Pestiziden und nicht nachhaltige Bewässerung. Ja, und natürlich auch Klimawandel spielt eine wichtige Rolle, weil wir leben das jetzt. Wir sehen häufiger Dürren und die Dürren werden auch länger und Hitzewellen werden extremer. Und es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Also der Klimawandel zerstört Boden und zerstört Boden dann heizen den Klimawandel weiter und den degradierten Boden speichern weniger dann Kohlenstoffe. Und ich wollte nur einen kurzen Punkt auch ergänzen, dass ich glaube, wir müssen auch sagen, dass Wüsten sind nicht das Problem. Also Wüsten sind natürliche Ökosysteme. Das Problem ist diese Phänomene von Wüstenbildung. Also wenn diese fruchtbares Land Schritt für Schritt seine Produktivität verliert.
Vielleicht darf ich da auch noch mal rein, weil Sie den globalen Norden ansprachen bei der Problematik. Also man muss mal ganz überordnet sagen, der globale Norden soll seine Verantwortung wahrnehmen dafür, dass er für die meisten Treibhausgase, die wir jetzt finden, also insbesondere CO2, verantwortlich ist. Da besteht eine Verantwortung in meinen Augen für den globalen Süden. Aber natürlich gibt es auch kleine Beispiele wie dass in Ägypten Wasser des Aswan-Staudamms für Tomaten sozusagen genutzt wird, die in Europa auf den Markt kommen. In Marokko war ich in einem Tal, wo eben Wassermelonen angebaut werden statt lokale Früchte, da weil sie auch eben mehr Geld einbringen. Und so ließen sich eben Beispiele fortsetzen, wo wir tatsächlich auch über diese Agrarprodukte Wasser aus ariden Gebieten zu uns transportieren. Das ist eigentlich gesehen ein Unding.
Jetzt gibt's ja auch natürliche Antreiber. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr einen sehr starken El Niño zu erwarten. Das ist vereinfacht ausgedrückt ein immer wiederkehrendes Wetterphänomen, das für steigende Ozeantemperaturen sorgt. Herr Fink, hat auch das Auswirkungen auf die Wüstenbildung?
Also es ist natürlich ein Ereignis, was ein, vielleicht zwei Trockenzeiten anhält. Und da sind die Auswirkungen vielleicht ein verstärkendes Moment, aber natürlich nicht die Grundlage. Ich gebe ein Beispiel. Richtig, wir werden einen der stärksten El Niño in der Messperiode sehen. Und in vielen dieser Winter des El Niños regnet es im südlichen Afrika. Das sind zum Beispiel Länder Botswana, Sambia, die da betroffen sind, deutlich weniger. Und diese Länder sind aber ohne dies schon durch Austrocknung betroffen, im Sinne späterer Beginn der Regenzeit. Das heißt, ein bestehendes Signal des Klimas kann dann nochmal verschärft werden und durchaus auch nochmal dann gewisse, ich sage mal, Kipppunkte erreichen, was Vegetation etc. anbetrifft. Also ich würde sagen, es kann einen Beitrag in bestimmten derzeit schon betroffenen Regionen geben, aber man muss wissen, El Niño ist ja ein Ereignis, was auch wieder aufhört.
Ich möchte mal kurz auf die menschengemachten Ursachen eingehen, Frau Mara. Welche Rolle spielen Konflikte, Kriege?
Also Konflikte und Wüstenbildung verstärken sie oft gegenseitig, weil ja, wenn Wasser und fruchtbares Land knapper werden, dann wachsen auch Spannung und Wettbewerb über natürliche Ressourcen. Und gleichzeitig zerstören Konflikte Ackerfläche, Bewässerungssysteme, Infrastrukturen. Ein Beispiel, wir haben vor kurzem eine Studie zum Sudan veröffentlicht. Und diese Studie zeigt das sehr deutlich, dass der Krieg kostet nicht nur Menschenleben, sondern hinterlässt auch massive Schäden an Böden und landwirtschaftliche Fläche. Und diese Studie zeigt, dass seit 2023, also seit der Start der Zivilkonflikt in Sudan, 40.000 Quadratkilometer von Ackerland degradiert wurden.
Das heißt, ohne Kriege gäbe es auch weniger Wüsten.
Also Sie haben jetzt mehrere sehr heiße Themen angesprochen, nicht nur, weil es um Wüsten geht, die ich gerne noch mal aufgreifen würde. Also eine Sache ist natürlich unser unterschiedlicher Hintergrund. Das heißt, der Andreas Fink, der unglaublich viel publiziert hat, unglaublich viel theoretisches, meteorologisches Hintergrundwissen, was ich überhaupt nicht besitze. Die Frau Maras, die arbeitet ja, sagen wir mal, mehr in noch den besiedelten, bewohnten Gebieten, in den Wüstengebieten. Also eher in den Halbwüsten, Randwüsten. Und dann geht es natürlich schon los eben mit dem menschengemachten Klima. Mhm. Es ist völlig außer Zweifel, dass 8 Milliarden Menschen heute und bald sind wir 10 Milliarden Menschen, dass die einen Einfluss auf das Klima haben. Die große Frage ist nur, an wie viele Prozente machen die aus? Und zu sagen, das wäre allein der Mensch, ist absolut abwegig. Ich glaube, man braucht nur aus dem Fenster gucken, die Sonne sehen, diese unglaubliche Energiewende, die ja für die gesamte Insulation, die Einstrahlung, die Wärme für unseren Planeten sorgt jetzt ja schon seit Milliarden Jahren. Und ich glaube auch, dass das CO2 ein Spurengas ist, wo nur ein minimaler Anteil sozusagen wirklich jetzt, würde ich sagen, klimawirksam ist bei einem Gas, was nur 0,04% ausmacht. Davon sind 97% natürlichen Ursprungs und dann bleiben 3% über für die jetzt industrielle 3 oder 4%. Und dass der jetzt allein verantwortlich ist für eine Erwärmung, die es ja immer wieder gegeben hat. Und ich also so als der Dritte im Bunde jetzt bei diesem Gespräch bin halt eher ein Geländeforscher, der eben seit 46 Jahren halt jedes Jahr auf monatelangen Expeditionen war. Und da bekommt man einen anderen Anteil. Natürlich, wie gesagt, man muss immer drüber reden. Worüber redet man jetzt so praktisch? Der Nordrand der Sahara zum Mittelmeer hin oder der Südrand zur Sahelzone oder der Westen zum Atlantik, der Ostteil eben halt zum Roten Meer in dieser riesigen Wüste. Und da gibt es nun seit Ende der 1980er Jahre beobachte ich und also viele meiner Freunde, ich habe euch Hunderte und alle sagen nur, jedes Jahr regnet es mehr. Natürlich nicht überall, natürlich nicht immer gleichzeitig, natürlich auch nicht immer stark. Aber meine Sahrawi-Freunde in der Westsahara, die sagen, noch nie in meinem Leben ist die Wüste so ergrünt wie dieses Jahr. Und auch mein Vater und mein Großvater sagen, haben sie noch nie erlebt. Und das hört man von überall. Kürzlich gab es auch im Tschad wieder Überschwemmungen, wo zig Leute, vielleicht hunderte Leute ertrunken sind in der Wüste, wo es sonst überhaupt nicht regnet. Und das ist jetzt halt bei mir als Geländeforscher, als ja Paläoklimatologe, der ja hauptsächlich die vergangenen Klimate erforscht, ist eben halt die Erklärung. Und ich habe 10 Jahre lang auch ein Forschungsprojekt über die Paläomonsune, also diese entscheidenden Winde, die eben die Feuchtigkeit von den Weltmeeren über die Kontinente, wo ja auch die Menschen und Tiere und Pflanzen leben, verdriftet. Und die haben also eine große Bedeutung, jetzt weniger für Europa, aber natürlich für den ganzen altweltlichen Trockengürtel, der eben vom Atlantik bis nach Zentralchina reicht. Auf der Nordhemisphäre ist es von entscheidender Bedeutung. Und wenn sich die globale Temperatur, was immer dann auch ist, erwärmt, dann verdunstet natürlich mehr Wasserdampf über den Weltmeeren. Das ist eine ganz einfache Regel. Und der muss ja irgendwo runterkommen. Und wenn dann diese Monsunwinde, diese Feuchtigkeit viel weiter in das Innere der Kontinente verdriften, dann ist das natürlich ein gutes Zeichen und eine positive Entwicklung.
Also ich muss sagen, mit den Aussagen von Stefan Krüppelin bin ich da natürlich weitgehend nicht einverstanden, insbesondere was das CO2 anbetrifft. Das sehe ich als eine sehr solitäre Meinung. Das wollen wir zwar nicht vertiefen, aber es gibt den
Entspricht auch nicht dem Stand der Wissenschaft.
Entspricht ja, auch nicht dem Stand der Wissenschaft. Gibt es
genau,
nicht.
Genau, genau.
Also das sagen, muss ich ja gar nicht. Die Wissenschaft hat es ja nie gegeben.
Doch, okay,
die
gibt es. Der größten gut. Teil der Wissenschaft. Gut. Aber gut, lassen wir das.
Also das ist auch okay. Der IPCC-Bericht. Das sind Tausende von Publikationen. Und natürlich, wenn man jetzt auf die realistische Schiene zurückschaut, gibt es Niederschlagssignale. Da gibt es auch nur einen Anteil durch den menschgemachten Klimawandel. Es gibt natürliche Komponenten. Zum Beispiel wissen wir heute, dass die Dürre in den 70er, 80er Jahren sehr stark durch die Wassertemperaturen der globalen tropischen Ozeane bestimmt waren. Aber das Ergrünen der südlichen Sahara, da wissen wir auch sehr gut Bescheid, warum das passiert. Das hat tatsächlich was damit zu tun, was Stefan Krüppelin meinte. Wärme Ozeane und die Ozeane werden wärmer durch den menschgemachten Klimawandel. Das ist überhaupt überhaupt keine Diskussion. Gibt es mehr Wasserdampf in der Sahara? Das verändert die Strahlungsbilanz dort. Und das zieht tatsächlich über ein verstärktes Hitzetief mehr von dieser feuchten Monsunluft Richtung Sudan und Tschad. Gerade 2024 gab es die Überschwemmungen, die Herr Kröpelin ansprach. Und da sehen wir da ein klares Signal, tatsächlich seit den 80er Jahren. Das ist erklärbar. Und das hat etwas zu tun mit der Erwärmung und mit der Veränderung in der Strahlungsbilanz der Sahara und damit auch des Hitzetiefs. Also mit auf dem südlichen Sahara würde ich zustimmen, sehen wir tatsächlich im Moment keine Verwüstung vom Klimasignal her. Der Mensch ist natürlich eine andere Sache. Genau. Der Konflikt in Sudan, Übernutzung, Degradierung, wir haben es angesprochen. Ja. Und auf der Nordseite sehen wir aber schon seit Jahren, also ich spreche da von Marokko, Libyen, Tunesien, ein langsames Austrocknungssignal. Natürlich gibt es auch nochmal extreme Niederschläge. Auch die werden durch den Klimawandel erhöht. Aber insgesamt sehen wir da ein klares Signal.
Und also, selbstverständlich, es sind halt die alte Thema, der Unterschied bei der Wüstenbildung ist es eben die Desertifikation oder menschgemachte Wüstenbildung oder ist es die natürliche Aridifikation, dass es eben trockener wird aufgrund vieler Faktoren, wo natürlich Erdbahnelemente, Schwankungen in genau. der Insolation und eine riesige Rolle spielen, wie in der Vergangenheit. Und ich als Paläoklimatologe, der halt weiter zurückguckt, man weiß zum Beispiel vor 2000 Jahren war auch jetzt, also wo ich jetzt ja wohne, in Köln viel wärmer als heute und deswegen sind die Römer dorthin, haben Köln gegründet, weil es dort Bedingungen gab, die wirklich zum Teil schon subtropischen Charakter hatten. Da wurden also Soldaten trainiert zum Kampf in den Tropen und Köln wäre nicht gegründet worden, wenn es so kühl gewesen wäre wie Dänemark und Skandinavien, dann wären die gar nicht so weit nach Norden gekommen. Und man muss halt immer auch unterscheiden. Desertifikation, menschgemachte Verwüstung. Und natürlich ist die eine riesige Rolle. Ich war im Sudan El-Fascha vor 40 Jahren. Da war das ein Dorf, mehr oder weniger. Heute ist es eine Millionenstadt. Und die brauchen natürlich mehr natürliche Ressourcen. Die haben Ziegen. Das sind intelligente, tolle Tiere, die aber alles abfressen bis zur kleinsten Wurzel, weshalb sie auch eben früher als der größte Staatsfeind Afrikas bezeichnet wurden. Ich behaupte, dass in Jordanien kaum Wüsten gäbe, wenn dann nicht jetzt seit 10.000 Jahren die Ziegen verbreitet werden und wirklich alles abfressen. Es gibt andere Tiere, die fressen nur die oberflächlichen Pflanzenteile und das wächst immer nach. Aber wenn die Wurzeln raus ist, verwüstet es. Das sind alles Faktoren, die Desertifikation, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, die nimmt ständig zu durch diese natürlich extreme Bevölkerungszunahme.
Die große Trockenheit, wie stoppen wir die Wüstenbildung? Darum geht es heute im SWR Kulturforum. Frau Mara, anknüpfend an das, was Herr Kröpelin gerade gesagt hat, verursachen die Menschen vor Ort die Wüstenbildung selber? Haben Sie eine Alternative dazu?
Ich würde gerne auch in der Diskussion ein neues geografisches Gebiet, die noch nicht angesprochen wurde, und zwar zum Beispiel der trockene Korridor in Mittelamerika oder auch Südwestasien und Zentralasien. Und in dieser Diskussion hat bis jetzt ein bisschen gefällt, was die Menschen vor Ort das erleben in diese trockenen und halbtrockenen Gebiet. Wenn man mit den Menschen vor Ort redet, dann die Menschen sehen, dass es weniger Wasser gibt und die Fruchtbarkeit des Bodens verliert würde. Und einige Ansatz, die manche Leute annehmen, ist Migration. Weil wenn die Ernte ausfallen, dann gibt es kein mehr Arbeit, kann man nicht Essen auf den Tisch stellen und müssen junge Leute ihre Familie in den ländlichen Raum verlassen und dann zu Städten migrieren. Und das sehen wir hier in Europa, aber auch in Amerika. Aber Sie haben mich über Ansätze gefragt. Die Ansätze gibt es zum Beispiel bei uns, bei World Vision, aber auch in andere Organisationen arbeiten wir viel mit Agrarökologie oder agroökologische Ansätze. Also arbeiten wir mit Natur zusammen durch Ansätze wie Agroforstwirtschaft oder Nutzung von organischer Dünger. Und gibt es auch eine erfolgreiche Ansatz, die tatsächlich von KleinbäuerInnen selbst gefordert ist. Und dieser Ansatz heißt FMNR. Und FMNR ist sehr erfolgreich tatsächlich in der Sahelregion. Es wurde in den 80er, 90er in Niger pilotiert von einem Agronom aus Australien, Tony Rinaudo. Und es gibt Evidenz, dass durch FMNR wurden zum Beispiel 6 Millionen Hektar von Land in Niger wiedergestellt. Und jetzt implementieren Femina weiter, verbreiten wir das weiter. Es wurde schon in fast 50 Länder weltweit umgesetzt.
Das heißt aber, zuvor war die Landwirtschaft ein Problem.
Die Landwirtschaft.
Die Rolle, die Art und Weise der Landwirtschaft, was Herr Krappelin eben sagte, dass man Ziegen hält, die alles bis auf die Wurzel abfressen.
Also natürlich auch in viele Länder wurden Monokultur angebaut und Monokultur haben auch eine kolonialische Herkunft. Also natürlich würden nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken umgesetzt, wie zum Beispiel Overgrazing auch. Und was Organisationen wie unsere Organisation zum Beispiel machen, ist Training, Workshop mit KleinbäuerInnen durchzuführen über agroökologische oder nachhaltige landwirtschaftliche Maßnahmen. Und was ist auch wichtig zu sagen, ist, dass Erfolg von diesen Maßnahmen kann man das messen, wenn KleinbäuerInnen, wenn die Menschen vor Ort von Anfang an einbezogen sind.
Wie misst sich denn der Erfolg? Wenn ein Land dann dauerhaft wieder fruchtbar ist und die Menschen, die dort leben, ernähren kann, also wie bemesse ich den Erfolg eines solchen Projekts?
Ich kann kurz sagen, wie wir das machen. Also wir nutzen Geodaten, wir nutzen auch so ein Monitoring-System, aber das gemeinsame mit lokalen Gemeinschaften die Wiederherstellung von Landschaft dokumentieren und messen. Aber Erfolg bedeutet das für uns und für die Gemeinde nicht nur Anzahl der Bäume, sondern auch die Frage, wird der Boden fruchtbarer? Gibt es mehr Wasser? Wurden die Wasserquellen wiederhergestellt? Entenfamilien wieder mehr? Also es geht um wirklich einen partizipativen Ansatz, wo Wissenschaft und traditionelle Wissen und indigene Wissen zusammenkommen.
Herr Fink, wie kriege ich denn Wasser in eine Gegend, in der es wenig gibt?
Also natürlich gibt es immer technische Lösungen. Also ich rede jetzt nicht von irgendeinem Aufforstungsprojekt, das halte ich für unrealistisch. Ich muss auch nochmal dazu sagen, was die Kollegin von World Vision sagte, stimme ich 100% zu. Man muss mit der regionalen Bevölkerung arbeiten, man kann nicht gegen sie arbeiten. Und ich habe auch im Niger gearbeitet. Das Problem in Niger ist natürlich nach wie vor die extrem hohe Geburtenrate. Eins der Länder mit den höchsten Geburtenraten. Das heißt, es werden immer mehr Menschen. Und das nimmt natürlich den Druck auch wieder auf die sozusagen landwirtschaftlich genutzte Fläche. Das heißt, man muss lokale Lösungen mit lokalen Pflanzen auf jeden Fall durchführen. Und es muss allerdings auch an technische Lösungen gedacht werden. Also wenn ich an Landwirtschaft denke, man muss die Produktivität einfach erhöhen. Und da wird es nicht ohne technische Lösungen gehen. Niger ist jetzt nicht das gute Beispiel, was ich in der Tasche habe, aber es gibt eben bei Agadir das Sustal in Marokko. Da wird sehr viel angebaut und da sollte man auf jeden Fall zum Beispiel Tröpfchenbewässerung. Es gibt sogenannte Hydrogele, die man in den Boden einbringen kann. Es gibt Mulche, es gibt also diese technischen Möglichkeiten, die Wasser, aber auch CO2, das wäre ja auch sehr wichtig, im Boden halten können. Also mein Argument hier wäre niemals ohne die lokale Bevölkerung, wenn ich nämlich keinen Benefit von diesen Maßnahmen haben, werden sie das nicht tragen. Aber ich glaube, wir müssen in solchen Ländern mit diesem Bevölkerungsdruck beide Lösungen fahren.
Und wenn ich das noch einfügen darf, ich meine, bei Landwirtschaft und Trockengebiet muss man immer grundsätzlich unterscheiden zwischen Regenfeldbau, das heißt also der Anbau von egal welchen Früchten, eben allein durch den Niederschlag und die Landwirtschaft eben durch technische Methoden, wie zum Beispiel eben halt Meerwasserentsalzung, die ja unglaublich günstig geworden ist und wo jetzt zum Beispiel natürlich gerade in Saudi-Arabien alle Länder mit einem technischen Standard eben landwirtschaftliche Flächen machen, nur mit entsalzten Meerwasser, Solarbetrieben und so weiter. Und das sind die Unterschiede. Das heißt, mit moderner Technik kann man praktisch fast überall eben Landwirtschaft betreiben. Ohne diese moderne Technik ist es absolut abhängig von den ständig wechselnden und sich auch verlagernden Jahresniederschlägen. Und das sind halt zwei verschiedene Sachen.
Und da kann man die Bevölkerung aber auch mitnehmen beim Einsatz der Technik.
Das sagt man natürlich immer leicht mit den autochthonen Menschen, die dort leben, zusammenarbeiten, ist eigentlich ja sollte die Grundlinie von der Entwicklungszusammenarbeit sein, ist es halt in der Praxis. Ich habe auch einige Projekte gehabt in den letzten Jahrzehnten, ist es halt leider ganz anders. Kurzzeiteinsätze, dann wird Hightech importiert, die dann kaputt geht, dann kann die nicht mehr gewartet, dann gibt es keine Ersatzteile und dann stehen nur noch Ruinen rum und die findet man ja in praktisch auch in fast allen afrikanischen Ländern, die hinterlassen Wissenschaften. Und da ist dann manchmal eben halt in einfachen, abgelegenen Gebieten den Frauen ein Esel zu geben, damit die nicht mehr das Wasser aus zig Kilometern zum Teil holen müssen. Eine größere Hilfe als ganz moderne Einsätze, die eben halt nicht unterhaltbar sind auf lange Zeit. Und der größte Fehler, den man eben begehen kann, und das war auch das Ergebnis von unserem Sonderforschungsbereich, der von 1980 bis 1995 ging, war eben, man sollte oder man darf kein fossiles Grundwasser entnehmen, das ja während der grünen Sahara-Zeit vor 5.000 bis vor 10.000 Jahren, als die Sahara ja als Wüste verschwunden ist, das war eine Savanne, da konnte man fast überall leben. Und jetzt stellt man sich vor, wenn dieser Trend anhielte mit Zunahme der Niederschläge und dann würde Afrika, das kommt nicht morgen, nicht in 10 Jahren, nicht in 100 Jahren, aber wenn der Trend anhielte, dann würde wieder ein Großteil der Sahara zu einer Savanne. Und das ist natürlich ein unglaublicher positiver Aspekt. Das sind eben halt die Aspekte, die man berücksichtigen muss und nicht eben naiv mit kurzen Projekten rangehen, mit absoluter Hightech, die halt einfach dann vor Ort definitiv nicht funktioniert über längere Zeit draußen. Außer in den reichen Ländern oder wo Tourismus ist, in Tunesien, in Djerba, da gibt es die Anlagen, weil das wird durch die Tourismuseinnahmen ja wieder dann abgefedert oder finanziert überhaupt. Oder halt natürlich den reichen Goldstaaten. Die können beliebig viel Meerwasser entsalzen. Das ist natürlich in den zentral gelegenen Ländern ohne Meereszugang wie Niger oder Tschad natürlich unmöglich.
Jetzt geht es ja in der Mongolei gerade, ich habe es eingangs erwähnt, auf der COP17, der UNCCD, das ist ein Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Genau um diese Punkte, wie können wir die Wüstenbildung aufhalten. Die UNCCD ist ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen von 1994 schon und darin steht, dass die Wüstenbildung bis zum Jahr 2030 gestoppt, also die Wüstenneubildung gestoppt werden soll. Denaturierte Flächen sollten wiederhergestellt werden. Das hat ja nicht so richtig gut funktioniert, wenn man sich das anguckt. Die Wüstenbildung ist ja vorangeschritten. Herr Fink, Papier ist geduldig. Warum ist da nicht genug passiert?
Naja, also erstmal muss man sich den generellen Prozess solcher Übereinkünfte und was da vereinbart wird, also vorstellen. Ich gebe mal ganz kurz ein anderes Beispiel. Es gibt die UN-Nachhaltigkeitsziele. Ich glaube insgesamt
17. Ähnlich erfolgreich, ja.
Genau. Und ich meine, da wird jetzt diskutiert, die gehen bis 2030. Was macht man danach? Ich bin da in dieser Diskussion involviert. Und da gibt es eine große Fraktion, die sagt, man soll sich diese Ziele auch durchaus setzen, weil sie setzen doch viele, sagen wir mal, Prozesse und Finanzflüsse in Gang, die man ohne diese globale Zielsetzung nicht hat. Aber sie müssen natürlich auch sich im Klaren sein, dass diese Ziele ambitioniert und damit unrealistisch sind. Dennoch, ich denke, auch bei dieser Vereinbarung hat es dadurch eben entsprechende Projekte gegeben. Ich lasse jetzt mal davon, dass ein paar davon vielleicht nicht erfolgreich waren oder auch Finanzmöglichkeiten, die es ohne diese nicht gegeben hat. Also ich würde sagen, macht Sinn, aber ein bisschen realistischer würde ich da an vielen Stellen doch sein. Ich muss sagen, es ist ein politischer Prozess, der durch die Wissenschaft begleitet wird, diese ganze Zielsetzung. Am Ende aber entscheiden Politiker.
Aber hat es was gebracht bisher, Ihrer Einschätzung nach? Haben wir wirksame Maßnahmen gegen Wüstenneubildungen implementieren können?
Also ich denke eben punktuell ja. Also da muss man wirklich die einzelnen Projekte sich anschauen. Von World Vision wurde das schon genannt. Ich weiß von anderen Projekten, wo es Schulungen, Training von Farmern gegeben hat, im sogenannten Niederschlagsernten, im Englischen Rainwater Harvesting, kleine Mikrostauseen. Oder man baut Löcher, in denen dann eben Grundwasser sich bilden kann. Also es gibt da eben durchaus positive Beispiele. Ob die sich dann aber auf der größeren Skala, auf der globalen Ebene gegen andere Prozesse und Klima ist da klar nur einer. Nicht? Der andere ist Bevölkerungswachstum, ist Kriege durchsetzen können. Da habe ich eben meine Zweifel, aber auf der kleinen lokalen Ebene sehe ich da durchaus positive Aspekte, wie die Kollegin von World Vision auch angedeutet hat.
Frau Marat, jetzt haben wir Industrieländer ja eine Verantwortung für Wüstenbildung, das wurde ja schon mehrfach besprochen. Werden wir dieser Verantwortung denn gerecht, auch finanziell?
Ja, also gibt es viele Finanzierungsmöglichkeiten. Also nationale Regierungen zum Beispiel finanzieren Wiederherstellung von Ökosystemen oder nachhaltige Landnutzung. Zum Beispiel schon die deutsche Regierung, kann ich kurz zum Beispiel von BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, unterstützt Wiederbegrünungsprojekte, Wiederherstellungsprojekte. Dann gibt es Multilateral Funds wie Global Environmental Facility oder Entwicklungsbanken. Aber trotzdem reichen diese bisherigen Mittel nicht aus und der Bedarf für die Wiederherstellung der degradierten Boden ist deutlich größer als die derzeit verfügbaren Finanzmittel. Und was ist auch wichtig zu sagen, dass wir müssen auch ein bisschen hinterfragen, wohin bestehende Investitionen auffließen, weil gibt es viele Formen von nicht nachhaltigen Landnutzungen, die noch unterstützen werden, die Boden schäden und Entwaldung fordern oder Wasserressourcen übernutzen. Also das Thema Finanzierung natürlich wird in diesen Tagen bei COP17 diskutiert und für uns als zivilgesellschaftliche Organisation ist es letztlich eine Frage der Gerechtigkeit und starkes Engagement der industriellen Länder, denn die kostet von was wir nicht machen, dann werden vor allem von KleinbäuerInnen, Frauen, Kindern gezahlt. Die Menschen, die heute am stärksten unter Dürren und Wüstenbildung leiden, haben meist am wenigsten zu diesem Umweltproblem beigetragen.
Was wären denn jetzt wichtige Maßnahmen, die ergriffen werden müssten?
Also jetzt zum Beispiel bei dieser COP17 das Thema, wie mobilisieren mehr Finanzierung, das ist sehr hoch in der Agenda, aber auch das Thema Landrechte, weil in viele verschiedene Länder, zum Beispiel in Ostafrika, wenn Frauen ihren Mann verlieren, dann verlieren auch Land. Also sie haben nicht Recht zum Land, wenn sie alleine sind. Also das Thema Landrechte ist sehr wichtig. Und müssen wir mehr die ländliche Gemeinschaft vor Ort unterstützen. Die Lösungen sind alle da, aber fehlt die meiste Zeit der politische Wille, um diese Maßnahme zu unterstützen.
Aber Das wäre der politische Wille im Land selber, nicht der internationalen Staatengemeinschaft.
Beide natürlich, weil viele Länder im Globalsüden brauchen auch die Mittel, die finanziellen Mittel, um diese Maßnahme zu unterstützen. Deswegen spielen die industriellen Länder eine wichtige Rolle in der Mobilisierung für diese finanziellen Mittel.
Ja, also wenn ich vielleicht mal von meiner Seite da auch, sag mal, ein Wunsch, aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Was ich als großes Problem sehe, es gab Mittel und es wird auch in der Zukunft Mittel geben, auch wenn die unter Druck stehen weltweit. Aber es ist natürlich so, diese Projekte haben oft ein Gießkannenprinzip. Jedes Land fördert kleine Projekte, die dauern 3 Jahre. Dann verbessert sich etwas und das ist eben die Nachhaltigkeit, der Engagement an gewissen Zentren. Und das ist auch für die Länder sehr schwierig des globalen Nordens. Ich sage mal aus eigener Erfahrung im anderen Bereich zwischen Deutschland und Frankreich eigentlich Partner, da gemeinsam langfristig Projekte aufzusetzen, ist einfach sehr schwierig. Und ich finde, Erfolge dieser Projekte zeigen sich oft kurzzeitig, dann endet die Förderung und dann werden sie eben nicht weitergeführt. Natürlich, der globale Norden sagt immer, wir sollen die Projekte nachhaltig vor Ort verankern, aber hier und da sehe ich da doch eine gewisse Naivität. Also da muss schon eine gewisse Dauerhaftigkeit da sein. Ich sage jetzt mal, ich bin immer jemand von Beispielen. Im Sahara-Fuß in Marokko gab es eben solche Dünenbefestigungsmaßnahmen. Die Projekte laufen aus. Natürlich werden diese Befestigungen dann von der Wanderdüne überwandert, sage ich mal, und dann müsste es dann immer wieder diese Befestigungen geben. Also es ist einfach so, dass ich finde, bei der ganzen internationalen Zusammenhalt, und das betrifft nicht nur die Wüstenbildung, ist eben dieses kleinparzellierte Gießkannenprinzipförderung für mich ein Problem.
Das sind ja dann diese Ruinen, von denen Herr Kröppelin eben sprach. Ich habe an Sie noch eine Frage, Herr Kröppelin. Man kann ja sagen, gut, Wüsten sind weit weg, das meiste ist in Afrika, gut, Spanien fängt ein bisschen an, aber im Prinzip betrifft es uns nicht. Warum sollte es uns trotzdem interessieren?
Ja, also das ist natürlich die nordafrikanische Wüste, also die Sahara ist natürlich die größte, aber dieser Gürtel der Trockenheit, eben dieser altweltliche afroasiatische Trockengürtel, der zieht sich dann erstmal durch die saudi-arabische Halbinsel und geht dann weiter durch Pakistan und bis hin zur Taklamakan und weiter und betrifft natürlich in China auch hunderte Millionen. Das heißt, jede Verlagerung der Wüstengrenze hat Auswirkungen für Millionen und zig Millionen. Und Und die Chinesen sind natürlich da jetzt im Moment auch wieder vorne, die wirklich unglaublich effektive Maßnahmen ergreifen, um einmal eben halt die Dünenwanderung zu begrenzen, Entsalzungsanlagen zu bauen, alle möglichen Vorrichtungen, die praktisch die Wüsten ja entweder zurückdrängen oder zumindest besiedelbar machen durch eben entsprechende Hightech-Technologie. Und das ist halt noch nicht der Fall in Afrika und einfach natürlich, es gibt über 50 afrikanische Länder mit sehr unterschiedlichen Bevölkerungen und Regierungen und das ist natürlich ein Riesenunterfangen, die zusammenzubringen, auch wenn es immer wieder Versuche gegeben hat, politischer Art, wie zum Beispiel eben das Tschadsee-Becken, auch so ein Thema, der Tschadsee, der ja austrocknete, wo Al Gore vor 20 Jahren sagte, bald ist der ausgetrocknet, es gibt Völkerwanderung weg, de facto wächst der Tschadsee seit vielen Jahren und man sieht es halt nicht auf den Satellitenbildern, weil es eben halt von Schilf bewachsen wird. Der Tschadsee ist ja nur ein paar Meter tief, kann man also weitestgehend zu Fuß durchgehen oder mit seinen Rindern und so weiter. Und in Wirklichkeit ist der Tschadsee gewachsen. Der wird natürlich auch sehr stark eben halt durch Shari und Logone, die zwei Zuflussflüsse, am Leben erhalten. Aber es sind also da positive Entwicklungen. Und da gab es ein riesiges Projekt, was geplant war, eben alle Anrainerstaaten eben zusammenzukriegen und eben halt bessere Landwirtschaftsmethoden, Regenbaumethoden und so weiter einzusetzen. Aber die Anrainerländer sind halt, haben unterschiedliche Regierungen, Interessen und das ist also bis heute trotz ja im Prinzip sehr hoher Förderung, hat nicht sehr gefruchtet, muss man sagen. Und man muss schon Optimist sein und meine jetzt natürlich, dann gibt es wieder Terrorismus und dann gibt es immer natürlich auch bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen und das normale Banditentum, was ja auch wächst, ist ja nicht nur Boko Haram oder sonst was, die dann halt praktisch auf dem Schreibtisch toll geplant werden, auf großen, teuren Tagungen, auch hauptsächlich von Politikern, die Einfluss haben, aber halt dann nicht ankommen. Und das merkt man halt, wenn man über Jahrzehnte in Ländern arbeitet, dass es halt unglaublich schwierig ist und man kann tolle Tagungen in der Mongolei machen, weit weg die Leute einfliegen aus der ganzen Welt und dann wieder viel Papier erzeugen, tolle Grafiken. Und das ist ja wie bei den Weltklimakonferenzen und der Output ist dann kaum sichtbar vor Ort.
Frau Macher, sehen Sie das auch so? Sind diese Konferenzen im Prinzip dann überflüssig?
Also ich finde, dass sie sind sehr wichtig. Sie sind eine internationale Plattform für viele Länder zusammenzukommen und über globale Herausforderungen zu reden, zu besprechen und auszutauschen. Und dieses Jahr, muss man auch sagen, ist besonders wichtig, weil die drei COPs von den drei Konventionen stattfinden werden. Wir starten jetzt mit dem COP 17 von UNCCD. Und dann gehen wir weiter im Oktober mit dem COP für Biodiversität und dann im November in den COP für Klima. Und geben diese COPs die Möglichkeit, zivilgesellschaftliche Organisationen, Aktivisten, verschiedene Länder, die vielleicht in andere Kontexte nicht dabei sein könnten. Und es ist sehr wichtig, dass vor allem in der Zeit, die wir jetzt gerade leben, wo internationale Zusammenarbeit oft angegriffen wird, sind diese COPs sehr relevant. Und ich hoffe, dass diese COP 17 wird ein wichtiges Signal setzen.
Wir sind schon am Ende dieser Sendung und deshalb eine letzte Frage an Sie alle mit Bitte um eine kurze Antwort. Welche Maßnahmen, sagen wir zwei Maßnahmen, sind jetzt am dringlichsten, um dem Problem der Wüstenbildung zu begegnen? Herr Fink.
Ich sage, das ist das Training der lokalen Bevölkerung in einer nachhaltigen Landnutzung, die vor allen Dingen Boden- und Vegetationswasser erhält. Die zweite Maßnahme ist tatsächlich die Wassernutzung, sparsame Wassernutzung. Auch da gibt es Methoden, möglichst eben optimal zu verfahren. Idealerweise mit nicht sehr hochtechnisierten Verfahren, aber auch da sollte man herangehen.
Frau Macher?
Also auch Wiederbegrünung Maßnahmen unterstützen, Wiederherstellung Maßnahmen, Agrarökologie unterstützen und auch stoppen schädliche Investitionen für Boden und Land.
Herr Krappelin?
Ja, ich glaube auch, dass die Menschen, die vor Ort in Wüsten oder Wüstenrandgebieten leben, ihre Lebensräume am besten kennen, besser als jeder Politiker und jede NGO, die eben halt von außen kommen. Aber man soll den eben halt unterstützen mit den traditionellen Mitteln oder eben halt Naturschutzprojekte, dadurch, dass man eben zum Beispiel jetzt andere Kochmethoden zur Verfügung stellt und deswegen also kein Brennholz mehr benötigt wird und so weiter. Auf dieser Ebene mit einfachen Mitteln, das ist, glaube ich, das Beste und dafür sollte man die Mittel verwenden und nicht also viele Experten hinschicken, die an anderen Gegend kommen, natürlich auch sehr gut verdienen, einen riesen Aufwand bedürfen, sondern vor Ort, wie das zum Beispiel die Schweizer Kooperation Swiss seit Jahren im Nordschad gemacht hat, wo jeder die kennt und jeder die schätzt und mit einfachsten Mitteln unglaublich viel bewirken. Aber man braucht eben Leute, die da wirklich mit Herzblut rangehen. Und diese Leute, die sowas gemacht haben ihr Leben lang, denen kann man nicht genug danken, weil die haben wirklich in den entlegensten Regionen den Menschen vor Ort geholfen.
Und das war's für heute im SWR Kulturforum. Die große Trockenheit, wie stoppen wir die Wüstenbildung? Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Flavia Mara von der Hilfsorganisation World Vision, bei Professor Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie und bei dem Geologen und Wüstenforscher Dr. Stefan Krippelin. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören.